The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 25. Mai.
Ihr Sterne, die da oben wacht, Donnerwetter, sagt mir, wo ich bin heute Nacht.
So spricht Goofy, der beste Kumpel von Mickey Maus. Meistens lacht er ja nur. Heute, vor genau 90 Jahren, war Goofy erstmalig in den USA auf einer Kinoleinwand zu sehen. Und zwar in dem Walt Disney Zeichentrickfilm Mickeys Revue. Goofy saß damals noch als Zuschauer in einem Theater und amüsierte sich über die unterschiedlichen musikalischen Auftritte von Mickeys Freunden. Schnell entwickelte er sich zu einer der beliebtesten Comicfiguren des Disney-Imperiums. Er spricht wenig, unser Freund Goofy, aber manchmal singt er.
I'm a going to hunt some ducks, hunt some ducks, hunt some ducks. I'm a going to hunt some ducks for my fair lady.
Warum das alles der Erwähnung wert ist heute Morgen? Naja, weil Goofy uns fehlt, weil die Goofys uns fehlen, weil uns in polarisierter Zeit diese Sympathieträger abhanden gekommen sind. Die Gemütlichen, die grundlos Freundlichen, die Loyalen, die Menschen also, die so menschlich sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr in diese McKinsey-Gesellschaft passen. Goofy jedenfalls steht für eine große Gelassenheit, eine innere Gelassenheit. Die würde doch auch, sagen wir mal, Christian Lindner zuweilen ganz gut zu Gesichte stehen, der es offenbar schick findet, den politischen Gegner so richtig an die Gurgel zu gehen.
Herr Hofreiter, ich will gerade einen Appell an alle Demokraten machen und Sie haben wieder nichts Besseres zu tun, als spalterische parteipaktische Parolen in dieses Haus zu rufen. Doch unglaublich! Ich finde das empörend. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika, weil Sie nicht Minister geworden sind. Was ist das für eine Rückgratlosigkeit, dieses Süppchen zu kochen?
Auch der sanfte Olaf Scholz fängt jetzt, wo er unter Druck gerät, an, die Besucher einer Mai-Kundgebung, also eigentlich seine Stammwähler, anzubrüllen.
Ich fordere den russischen Präsidenten auf, lassen Sie die Waffen schweigen. Ziehen Sie Ihre Truppen zurück! Respektieren Sie die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine!
Na, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Wobei wir hier und heute Morgen nicht sagen wollen, dass die von Goofy vorgelebte Gelassenheit in der deutschen Politik so gänzlich ausgestorben sei. Das ist sie nicht. Claudia Roth, ja, die kann auch schreien, aber sie verkörpert neuerdings genau diese Gelassenheit, die wir meinen.
Jetzt kommen wir mal wieder runter und mit kommen wir runter und überlegen, mit welchen Gesten wir uns gegenseitig Signale aussenden. So, das war jetzt diplomatisch.
Goofy steht auch für Humor, für ein gewisses Augenzwinkern.
Lord, kind of slippery.
Das könnte unseren Politikerinnen und Politikern zuweilen auch nicht schaden. Philipp Amthor übrigens von der CDU garniert seine Reden im Bundestag gern damit.
Die Grünen und FDP sind ja schon ganz begeistert. Emmanuel Macron, was für ein toller Typ, ja? Genau, ihr freut euch schon. Ihr könnt zusammen mit Macron Hand in Hand. Ich kann das verstehen, dass die FDP begeistert ist über Macron. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Also,
und ein wenig verträumt ist er auch, unser Goofy. Wir finden das in der Politik gelegentlich auch. Andrea Nahles zum Beispiel. Andrea Nahles hier als Goofy der SPD.
Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Womit wir bei einer gewissen Verpeiltheit wären, für die unser Freund Goofy ja auch steht. Und wer bei verpeilt nicht an unseren Professor Dr. Goofy Lauterbach denkt, der Gesetze im Parlament erlässt und im Fernsehen wieder einkassiert, der ist selber schuld.
Ich glaube, dass das zwar den Gesundheitsämtern helfen würde, dass der symbolische Schaden, aber Corona ist nicht mehr so gefährlich, so verheerend ist, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen kann. Das heißt, ich werde das morgen, also diesen Punkt, also dass die Infizierten dass die sich, sagen wir mal, selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden. Den werde ich wieder einkassieren.
Fazit: Wenn überall nur Goofy wäre, Goofy heißt übrigens auf Deutsch albern, dann, tja, dann wäre es auch nicht gut. Aber in einer Welt, die dominiert wird von Dagobert Duck von der Wall Street und den vielen flotten Daniel-Düsen-Trieben aus dem Silicon Valley, da kann ein Lebemann, ein Lebemensch wie Goofy uns allen nur gut tun. Und deshalb feiern wir heute den 90. Geburtstag von diesem Comic-Helden, indem wir einfach alle ein bisschen Goofy sind. Bleibt nur noch eine Frage an Goofy selbst. Was machst du eigentlich heute an deinem Ehrentage?
Ich werde nichts tun, der Tag gehört mir.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Chelsea Speaker hat mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel gesprochen. Und der richtet seinen Blick nicht nur auf den Kernkonflikt des Ukraine-Krieges, er schildert auch, welche Folgen dieser Krieg offengelegt hat.
Bei allem Gerede über die Stärke Europas, in der Realität sind wir in solchen Konfliktlagen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika faktisch handlungslos. Ja.
Die Snapchat-Aktie fällt und fällt und der Euro steigt und steigt. Dazu gleich mehr von unseren Börsenreporterinnen in Frankfurt und in New York. Außerdem, wir berichten über ein großes Feuerwerk, das nur leider nach hinten losging. Und über die letzte Telefonzelle von New York, da berichten wir auch. Wir blicken auf eine Welt in Unordnung. Viele unserer Gewissheiten sind in Frage gestellt. Die Pandemie hat die Verletzbarkeit der Menschheit gezeigt. Der Krieg in Europa zählt zu den Dingen, mit denen wir nun wirklich nicht gerechnet haben. Die Nachkriegszeit ist damit beendet und wir mittendrin. Eine Live-Folge unseres geopolitischen Podcasts World Briefing widmet sich genau diesen Themen. Sigmar Gabriel, unser ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, spricht darüber mit meiner Kollegin Chelsea Speaker. Ich lege Ihnen diese Folge ans Herz, besonders ans Herz. Ab morgen finden Sie sie auf thepioneer.de und auch in unserer App, und zwar kostenfrei. Wie alles, was wir in dieser Woche, wir nennen sie die Pioneer-Woche, veröffentlichen, für jeden also zugänglich. Es wird nicht getrackt, Sie werden nicht belästigt. Und alles in voller Länge frei verfügbar. Ausschnitte aber aus dem World Briefing hören Sie schon jetzt und hier. So wollte Chelsea zum Beispiel von Sigmar Gabriel wissen, was passiert eigentlich, wenn Schweden und Finnland tatsächlich der NATO beitreten? Wird Europa dann sicherer oder fühlt sich Putin provoziert?
Erstmal, glaube ich, muss man respektieren, dass die beiden Länder meinen, dass sie durch die Mitgliedschaft in der NATO sicherer sind. Und daran ist Wladimir Putin selbst schuld, denn er hat in seinen ersten Bemerkungen, auch in seinem Brief an die USA, was er sozusagen an Forderungen aufgestellt hat, ja erstens gefordert, die dürften das niemals tun. Und in seiner Rede über die Begründung des Krieges gegen die Ukraine hat er sozusagen Bemerkungen gemacht, bis hin dazu, dass eigentlich auch Finnland kein Recht habe, eine eigene Nation zu sein. Es gab ja auch mal einen Krieg zwischen der damaligen Sowjetunion und Finnland, das mit einem Vertrag geändert hat. Also, dass diese beiden Länder, die in der Vergangenheit wahrscheinlich zu weit mehr als zwei Dritteln gegen eine Mitgliedschaft in der NATO waren, jetzt mit 70-80% der Bevölkerung dafür sind, das ist Wladimir Putins Ergebnis. Und man, glaube ich, muss respektieren, dass diese Länder sich mehr Sicherheit wünschen. Und das bekommen sie natürlich auch durch die Mitgliedschaft in der NATO.
Aber wird das auch tatsächlich passieren? Die Türkei stellt sich quer gerade?
Ja, die Türkei sagt erstmal, das Argument, das die Türken vorbringen, ist, dass in diesen beiden Ländern, vor allem in Schweden, Proxy-Organisationen der PKK erlaubt sind, übrigens in Deutschland nicht. Und ich glaube, es sind erstmal Verhandlungspositionen. Meine Interpretation ist, dass die Türken, die derzeit als einziger NATO-Mitgliedstaat zu beiden Seiten Kontakt haben, sowohl zur Ukraine wie zu Russland, diese Rolle auch nicht so schnell aufgeben wollen. Ich glaube nicht, dass die Türkei am Ende komplett gegen die Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens in der NATO sein wird. Aber sie wollen versuchen, die Gesprächsfähigkeit zu Russland nicht zu verlieren. So interpretiere ich das türkische Verhalten.
Was hätte die Türkei davon?
Na, erstmal hofft die Türkei, dass sie einen Beitrag dazu leisten kann, dass es zu einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Und außerdem ist die Türkei natürlich ein Land, das bei jeder Form von Instabilität, die von Russland ausgeht, immer auch selber bedroht ist. Also sie hat ein veritables Eigeninteresse daran, an Stabilität in Europa, und das gibt's derzeit nicht. Und deswegen versuchen die Türken da eine Rolle zu spielen. Und ich erinnere mal daran, es ist ja von allen begrüßt worden, dass in Istanbul verhandelt wurde, auf Wunsch der Ukraine, unter Beteiligung der Russen. Also es ist leider nichts mehr rausgekommen. Das ist das Bittere. Aber dass es Länder gibt, die versuchen, irgendwie Kanäle offen zu halten in beide Richtungen, das halte ich erstmal für was Vernünftiges.
Zu Ihrer Zeit als Wirtschafts- und Energieminister haben Sie sich für Nord Stream 2 stark gemacht. Und jetzt stehen Sie dafür auch wirklich in der Kritik mitunter. Wie ist es für Sie jetzt festzustellen, dass das vielleicht ein Fehler gewesen ist und dass Sie wirklich in der Kritik stehen dafür?
Ja, wenn man Politiker ist und es gibt Probleme, dann steht man in der Kritik und muss auch die Verantwortung für das akzeptieren, was man gemacht hat. Und
ja, nicht zwangsläufig, das macht auch nicht jeder.
Gut, ist ja gut. Also wenn ein Krieg entsteht und wenn man sozusagen mit einem Land im Konflikt ist, mit dem man selber viel zu tun hat und dann nicht überlegt, wie die eigene Geschichte mit diesem Land war, weiß ich nicht, dann ist er vielleicht kalt wie ein Fisch. Also wir waren in der Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung der Republik davon überzeugt, dass wirtschaftliche Integration Frieden und Stabilität schafft. Die ganze Geschichte der Europäischen Union ist so. Verzahnt euch wirtschaftlich, dann kommt kein Krieg mehr. Das ist sozusagen die Lebenserfahrung. Und die haben wir übertragen auf Russland. Und ich glaube, wir waren auch nicht die Einzigen. Bis kurz vor dem Einmarsch in der Ukraine haben die Vereinigten Staaten von Amerika Schweröl in Russland gekauft. Immer in der Hoffnung, dass man irgendwie dieses Land doch auf einen, wie hat das Biden genannt, in ein stabiles und verlässliches Verhältnis bekommen kann. Und das war offensichtlich falsch. Wir haben, waren damals, Nord Stream 2 ist 2005, wenn ich das richtig weiß, ins Werk gesetzt worden. Ich bin 2013 Wirtschaftsminister geworden. Auch ich war davon überzeugt, dass es Sinn macht, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland beizubehalten, weil das aus unserer Sicht eine Möglichkeit war, dieses schwierige Land irgendwie oder unser Verhältnis zu diesem schwierigen Land berechenbar zu machen. Das, ich glaube, bis auf die Grünen im Deutschen Bundestag waren alle der Überzeugung, dass das heute keiner mehr wissen will. Dass, gut, so ist das Leben. Ich finde, das muss man offen sagen, dass wir uns, dass die Übertragung, die Projektion unserer europäischen Erfahrung, Integration schafft Stabilität und Frieden, auf Russland nicht funktioniert hat. Mhm.
Und dann gibt es natürlich auch diese Dynamik zwischen den USA und China. Also wir haben natürlich auch schon ausführlich diskutiert, was passiert, wenn sich die USA weg von Europa hin zu Asien wirklich wenden. Das hinzu kommen natürlich auch, wie Sie vorhin gesagt haben, diese ganzen innenpolitischen Themen in den USA, mit denen Joe Biden sehr beschäftigt sein wird in den nächsten Monaten angesichts der Midterm-Elections.
Es gehört, glaube ich, zu den Kalkulationen Putins, dass er gesagt hat, naja, die Amerikaner wollen sich eigentlich nicht mehr um Europa kümmern, was ja auch stimmt. Also nichts kommt den Amerikanern ungelegener als dieser Krieg. Sie wollten sich auf den Wettbewerb mit China konzentrieren und auf die Versöhnung ihres Landes. Hm. Und umgekehrt, die Chinesen sagen, ist doch wunderbar, die Amerikaner müssen sich wieder um Europa kümmern. Dann haben wir bei der Ausdehnung unserer maritimen Interessen im Indopazifik mehr Spielraum. Ich glaube nicht, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass sie Taiwan angreifen, weil solange die Vereinigten Staaten von Amerika Taiwan nicht als unabhängigen Staat anerkennen, gibt es für China eigentlich keinen wirklichen Grund, das zu tun. Denn das Land ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ab 2030 droht denen ein gewaltiges demografisches Problem. Erstmal wird China alt, bevor es reich wird. Ne? Also sie wollen eigentlich international ihren Standard verbessern. Ein Krieg gegen Taiwan würde das alles sozusagen zurückwerfen. Mit einer Ausnahme, wenn die Vereinigten Staaten, wie Trump das zum Beispiel mal überlegt hat, Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, werden die Chinesen da nicht versuchen, verrückt zu spielen. Und deswegen glaube ich, es gibt schon Grund, mit China zu reden. Nicht auf dem Marktplatz und nicht in der Öffentlichkeit, aber das Land ist zu groß, als dass man es links liegen lassen kann. Und die Welt ist für China zu wichtig, als dass es sich raushalten kann.
Aber Europa muss sich auch immer wieder auf die Tagesordnung auch in den USA bringen, vor allem angesichts der Tatsache, dass da wirklich ein Clash of Civilizations gerade stattfinden, um Samuel Huntington zu zitieren. Also Nancy Pelosi, die Kongressabgeordnete, die darf nicht mehr zur Kommunion, weil sie für die legale Abtreibung ist, weil sie das befürwortet.
Wenn man über Gefahren für uns nachdenkt, dann glaube ich, ist die größte politische, nicht militärische, aber die größte politische Gefahr ist, dass die Führungsnation des Westens uns abhanden kommt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine gefährdete Demokratie, was ich vor ein paar Jahren nicht für denkbar gehalten hätte.
Ich auch nicht.
Und egal, wer die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt, ist die Gefahr groß, dass die jeweilige Verliererseite die Wahl nicht akzeptieren wird. Und dass es dieses Mal härter zugeht noch als beim letzten Mal. Und zwar egal, wer gewinnt. Und das ist natürlich, also wenn das in einem kleinen Land auf der Welt passiert, ist das schon schrecklich. Aber wenn das in einer Supermacht passiert und wenn auf einmal Außenpolitik einer solchen Nation nur noch eine Ableitung der innenpolitischen Streits ist, dann ist das super gefährlich. Und das sind so Dinge, die, glaube ich, bei Putin eine Rolle gespielt haben, sagen, die Gelegenheit ist günstig. Er hat sich jetzt verrechnet, aber ich meine, wer sagt uns, dass der nächste amerikanische Präsident noch einmal bereit ist, im Interesse Europas mit einer fremden Macht in den Konflikt zu gehen? Ich war Außenminister 2017, da war Trump gerade gewählt, wir haben uns ja hier in Hamburg getroffen und 2017 war der G7-Gipfel in Lucca. Und da kam sein Außenminister Rex Tillerson und sagte, war die Ukraine natürlich auf der Tagesordnung, den Tagesordnungspunkt könnte man eigentlich streichen. Und wir haben gesagt, wieso denn das? Und dann sagt er, ja, das ist ein Thema für euch Europäer, das geht uns die Japaner nichts an und uns auch nicht. Und dann haben wir ihn gefragt, meinst du das wirklich ernst? Und dann hat er so augenzwinkernd gesagt, na, ich vielleicht nicht, aber ich wollte euch mal signalisieren, wie mein Präsident darüber denkt. Boah, da wird einem aber schwummerig, wenn man sich überlegt, was da passieren kann. Und bei allem Gerede über die Stärke Europas, in der Realität sind wir in solchen Konfliktlagen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika faktisch handlungslos. Ja.
Donnerwetter, klare Worte. Nicht die einzigen in diesem Gespräch. Sigmar Gabriel sagt, was er denkt und der denkt noch selber. Das macht ihn so spannend. Am vergangenen Freitag hatte ich übrigens den Philosophen Professor Peter Sloterdijk nach Hamburg zu uns auf die Pioneer One eingeladen. Er kam mit seiner charmanten Frau und begleitet von fast 100 Pioneers an Bord. Was für ein Festival. In dem Gespräch haben wir uns über den Krieg in der Ukraine unterhalten und natürlich auch über Russland und seinen Machthaber Putin. Zusammen haben wir herausgefunden, warum die Welt nicht schwarz und auch nicht weiß ist und warum Putin sein wahres Wesen schon vor langer Zeit enttarnt hat. Und dann wollte ich von Professor Sloterdijk eine Prophezeiung hören, so wie einst vom Orakel in Delphi.
Ich weiß, Sie sind nicht das Weisungsinstrument von Delphi, aber der griechischen Spätantike, aber so eine kleine Prophezeiung würde ich Ihnen gerne entlocken.
Ja, da bräuchte ich doch ein bisschen mehr
Grauburgunder.
Ja, Grauburgunder oder etwas mehr Dämpfe aus der
Erdspalte.
Aus der delphischen Höhle. ich meine, unser Gespräch ist gewiss sehr anregend für mich, aber so richtig halluzinogen ist es noch nicht.
Ja.
Wenn Sie erfahren wollen, zu welcher Prognose Peter Sloterdijk sich dann doch noch verleiten ließ, na dann lade ich Sie ein, das gesamte Gespräch am Donnerstag auf The Pioneer zu hören. Und weil wir uns ja weiterhin in der Pioneer-Woche befinden, hören Sie auch dieses Gespräch kostenfrei. Das wird ein Dinner der geistigen Köstlichkeiten, ich verspreche es Ihnen, er der Koch und ich sein Kellner.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da kommt mein Kollege Gordon Ripinski wieder zurück aus Afrika, gemeinsam mit dem Bundeskanzler. Staatsbesuch war angesagt im Senegal, im Niger und in Südafrika. Gordon, viele denken ja bei Afrika an Armut und an Almosen. Aber Afrika hat uns Deutschen doch vieles mehr zu bieten, oder Gordon?
Ja, das stimmt. Es geht tatsächlich wirklich nicht um Almosen. Um Armut in gewisser Weise schon. Wenn ich mal an den Besuch im Niger am zweiten Tag der Reise zurückdenke, da geht es natürlich darum, mit der Stärkung der Bundeswehrmission, also auch mit dem Engagement der Bundeswehr in der gesamten Region, dafür zu sorgen, dass Westafrika, die Sahelzone, in Sicherheit, in einer gewissen Sicherheit weiter existieren kann und dadurch eben die Situation hier auch halbwegs lebenswert bleibt. So muss man das wirklich, glaube ich, nennen, damit eben nicht große Migrationsströme in Richtung Europa aufbrechen. Das wäre dann tatsächlich auch ein Problem für Deutschland. Und insofern ist das dann aber auch wieder kein Thema von Almosen, sondern etwas von Eigeninteresse und eigenen Sicherheitsinteressen. Ja, und ansonsten ist Afrika der große letzte Wachstumskontinent, der Bereich, der noch nicht erschlossen ist, wo China aber schon seit mehr als einem Jahrzehnt unterwegs ist und wo man seit Jahren auch aus deutscher Perspektive draufschaut und fürchtet, Chancen zu verpassen. Gerade jetzt, wo mit Russland im Osten ein Land als Partner endgültig wegbricht, wird der deutschen und europäischen Politik ja auch bewusst, was man versäumt hat. Und das versucht man hier in Afrika jetzt nachzuholen. So ist der Besuch von Olaf Scholz zu verstehen als Investition in die Zukunft, als Vervielfältigung des Partnerschaftsportfolios. So will ich das mal nennen. So ist die Reise von Olaf Scholz hier zu verstehen.
War das eigentlich ein erfolgreicher Besuch unseres Bundeskanzlers? Und ab wann, denkst du, kann man sagen, das war ein erfolgreicher Besuch unseres Bundeskanzlers?
Ja, aber wahrscheinlich ist die Antwort, wenn der stete Tropfen den Stein gehöhlt hat. So sind die Besuche in all den drei Ländern zu verstehen. Energiepolitik, da ging es wirklich im Senegal um einen Anfang, um das Bauen einer Perspektive mit Blick auf 2030, wenn die Gasproduktion da eben auf einem Höhepunkt sein soll. Im Niger geht es wirklich auch darum zu sagen, wir engagieren uns in der Sicherheit und profitieren vielleicht davon, dass nicht völlige Anarchie ausbricht. Ja, und in Südafrika, da geht es eben darum, diese Mehrheit im UNO-Sicherheitsrat, die ja eben nicht für die Sanktionen gestimmt hat, sondern die Mehrheit hat eben sich enthalten oder dagegen gestimmt, da ein Stück dafür zu tun, dass auch außerhalb des klassischen Westens, über den auch Scholz hier immer wieder gesprochen hat auf der Reise, dass auch außerhalb dieser Gruppe eben eine Art Koalition im Kampf gegen Russland entsteht und eben auch eine größere Unterstützung für die Ukraine.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen alle ganz verärgert auf die Foto-App Snapchat. Denn die zieht die Tech-Werte jetzt richtig mit in den Keller. Aber warum das so ist, das weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Aktie des Messenger-Dienstes, die ja vor allem bei jungen Leuten hoch im Kurs stand, brach um mehr als 30% ein. Anne, verrat uns, was ist da los?
Ja, Gabor, das war tatsächlich ein bisschen selbstverschuldet von Snapchat. Das soziale Netzwerk hat seinen Mitarbeitern nämlich die ungeschönte Wahrheit präsentiert. Und zwar hieß es in einem Brief, dass Snapchat seine Ziele für das laufende Quartal verfehlen wird. Und um Kosten zu sparen, werde man auch bis Ende des Jahres weniger neue Mitarbeiter einstellen. Das Unternehmen leide unter der hohen Inflation und den steigenden Zinsen. Ja, und dieser Brief fiel natürlich dann auch den Anlegern vor die Augen und die stießen dann massenhaft die Snap-Aktie ab. Zum Schluss stand gestern ein Minus von 43%. Aber nicht nur das, die schlechte Laune zog sich dann durch den gesamten Tech-Sektor. Facebooks Meta fiel um 7,6%, Googles Alphabet um 5%, da wurde sogar ein 52-Wochen-Tief erreicht. Genauso wie bei Amazon, da gab es einen Verlust von 3,2%, bei Apple minus 1,9%. Diese Verluste zogen dann natürlich auch den gesamten Index der Technologiebörse Nasdaq runter. Der schloss dann mit einem Minus von 2,3%. Also wirklich keine guten Zeiten hier gerade für den Tech-Sektor. Dr. Gabor.
Danke, Anne, für diesen Einblick und wir machen direkt weiter mit unserer Kollegin Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Euro befindet sich ja gerade wieder ein bisschen im Aufschwung im Vergleich zum US-Dollar jedenfalls. Erklär uns, woran liegt das, Annette?
Nun, der Euro ist auf den höchsten Stand seit Ende April gestiegen. Gestützt wird die Gemeinschaftswährung durch die Aussicht auf Leitzinsanhebungen durch die EZB. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte ja schon am Montag in einem Blogpost auf der EZB-Homepage den erwarteten Straffungskurs der Zentralbank konkretisiert, sprich ein Zinsschritt im Juli und einer im September. Nun hat sie in einem Interview gesagt, dass die sogenannte Deposit Rate, die ja momentan bei minus 50 Basispunkten steht, bis Ende September bei null oder sogar höher ausfallen könnte. Und da machen sich die Spekulationen nun breit, dass die EZB die Zinsen sogar stärker anziehen könnte. Nicht nur 25 Basispunkte jeweils im Juli und im September, sondern vielleicht sogar ja 50. Und das hilft der Gemeinschaftswährung, sich wieder ein bisschen zu berappeln, nachdem sie jüngst ja Richtung Parität abgerauscht ist.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, wie sehr eine doch einfache Geburtstagsüberraschung eine ganze Kleinstadt in Aufruhr versetzen kann. Naja, es war nicht irgendeiner, der diese Geburtstagsüberraschung plante. Es war der Schauspieler Rowan Atkinson, besser bekannt vielleicht als Mr. Bean. Und der feierte zusammen mit seiner Freundin ihren 40. Geburtstag. Für die Feierlichkeiten gönnte sich das Paar ein nettes Wochenende im englischen Coatsworth, eine kleine Stadt mit gerade mal 89.000 Einwohnern. Urlaub machen, wenn man weltberühmt ist, birgt natürlich einige Unannehmlichkeiten, wie Atkinson hier in einem TV-Interview erzählt.
Yeah, the thing I find most tricky is when people don't recognize you particularly, but half recognize you. You know, it's that strange thing of where they go and they just look. You're sort of feeling, I wish that person wouldn't stare at me. So, you know, I'd rather just, you know, hold up a flag saying, yes, yes, it's me.
Mr. Bean wird also angestarrt im Urlaub aus Unsicherheit. Ist das wirklich Mr. Bean? Spätestens nach diesem Wochenende wissen alle Einwohner des kleinen Örtchens, dass er es war. Denn um Punkt 22 Uhr des Geburtstagsabends ging ein gigantisches Feuerwerk los. Eigentlich eine schöne Idee, könnte man denken. Damit hatte keiner gerechnet. Auch nicht die Freundin, auch nicht die Einwohner der Kleinstadt. Verschreckt riefen viele den Notruf an, denn sie dachten, jetzt ist es soweit, die Russen kommen, sie greifen an. Tiere seien davongerannt und so mancher hatte den Schreck seines Lebens in den Gliedern. Doch nur den Ratschlag des Lyrikers Friedrich Hebbel beherzigt, der uns zu weniger Spektakel und mehr Demut vor der Natur riet. Er sagte wörtlich, Zitat, das Publikum beklatscht ein Feuerwerk, aber keinen Sonnenaufgang.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass New York nicht mal eine einzige Telefonzelle aus Nostalgiegründen hat stehen lassen. Die letzte legendäre Telephone Booth wurde jetzt an der 7th Avenue abgebaut.
It is the end of an era. New York City's last payphone removed this morning. The last standing street payphone was taken away on 7th Avenue. Listen, everybody's like, oh.
Ja, auch dem Nachrichtensprecher von ABC News scheinen die nostalgischen Gefühle der Menschen nicht fremd zu sein, denn diese Töne wird man jetzt nicht mehr hören.
A dial tone. That's a blast from the past. You don't hear that anymore.
Aber wenn man ehrlich ist, so richtig tipptopp gepflegt waren die Telefonzellen in New York schon lange nicht mehr, eher wohl sich selbst überlassen und der Verwitterung. Und diese New Yorkerin warnt sogar vor dem Gebrauch und empfiehlt dringend vor Benutzung Handschuhe und Desinfektionsmittel. Sie selbst habe vor 18 Jahren das letzte Mal mit einem öffentlichen Fernsprecher telefoniert.
When was the last time that you used a payphone?
Maybe 18 years ago. I would suggest you have sterilized gloves. But I won't touch that dirty phone for nothing.
Naja, traurig ist es trotzdem. Zumal sich Clark Kent ja immer in einem New Yorker Telefonhäuschen umzieht, damit aus Clark Kent dann Superman wird.
Okay, kids, all right now.
Hey, it's Superman.
Hey.
wollen wir hoffen, dass Superman jetzt eine andere Umkleidekabine findet. An der 7th Avenue jedenfalls, da wo bis gestern die Telefonzelle stand, da geht es nicht mehr. Dort steht ab jetzt eine riesig große Video-Werbetafel. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Ich wünsche Ihnen einen bezaubernden Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Am Freitag und auch am kommenden Montag begrüßt Sie meine Kollegin Chelsea Speaker hier im Studio. Derweil ich von der Pioneer One direkt in ein Kanu umsteige, um mit meinem Sohn die Mecklenburger Seenplatte nicht zu erobern, aber vielleicht zu erkunden. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeding an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what if your name and your number and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new, but nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock, cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaiming a tape. Well, actually show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give the smiles Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip yes, them the digits yes, and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number?